Deutschlandfunk. Hintergrund. Vom Provisorium zum Profi. Vor 75 Jahren. Gründung des Kinderhilfswerks UNICEF. Eine Sendung von Monika Dittrich.
Es gibt kein feindliches Kind. Das ist ein Satz, der bei UNICEF immer wieder zitiert wird. In Festreden zum Beispiel, in Fachbeiträgen oder Pressemitteilungen. Überliefert ist er allerdings von einer Frau, die die Gründung von UNICEF gar nicht mehr erlebt hat, nämlich von der britischen Kinderrechtsaktivistin Eglantyne Jebb, die 1928 starb. Doch ihre Überzeugung, dass es keine feindlichen Kinder gibt, gehört zum Erbgut des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen.
Kinder sind Kinder, egal wo sie leben. Alle diese Kinder haben ein Recht darauf, dass sie Unterstützung finden. Das bedeutet nicht, dass man immer offene Türen hat.
Rudi Tarneden ist Sprecher von UNICEF Deutschland. Er kennt die Geschichte der Organisation in- und auswendig.
Ich arbeite seit 1995 bei UNICEF und habe schon den 50. Geburtstag der Organisation erlebt, also ein Vierteljahrhundert UNICEF.
Jetzt feiert UNICEF seinen 75. Geburtstag. Am 11. Dezember 1946 beschloss die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Gründung des United Nations International Children's Emergency Fund, kurz UNICEF. Dass sich die Mitgliedstaaten damals angesichts des aufziehenden Kalten Krieges einstimmig dazu durchrangen, war keine Selbstverständlichkeit.
Ich glaube, man muss den Rückblick damit beginnen, sich die Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorzustellen.
Das nämlich war die Zeit, als die Alliierten das nationalsozialistische Deutschland besiegten und die von den Nazis besetzten Gebiete befreiten. Sie wurden dabei Zeugen von unermesslichem Elend. Hunger und Krankheiten, zerstörte Städte, Millionen Menschen, die Zwangsarbeit oder Konzentrationslager gerade so überlebt hatten, ausgemergelt und entkräftet, versehrt von Krieg und Folter. Auf den Fersen der alliierten Kämpfer folgten deshalb die Helfer von UNRWA, einer Nothilfe- und Wiederaufbauorganisation, die bereits 1943 in den USA von insgesamt 44 Staaten gegründet worden war.
Establishing the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA, more briefly UNRWA.
Die Aufgabe von UNRWA war es, in den befreiten Gebieten die allergrößte Not zu stillen, Nahrung, Kleidung und Medikamente zu liefern und den sogenannten Displaced Persons, also etwa bisherigen Zwangsarbeitern oder Kriegsgefangenen, bei der Rückkehr in ihre Heimat zu helfen.
UNRWA war weitgehend finanziert von den Alliierten, also vor allen Dingen aus den USA, aber auch aus England, weil man einfach erkannt hat, wenn man den Kontinent sich selbst überlässt, gibt es ein riesiges Chaos oder das Chaos wird noch viel größer.
Doch als der Krieg zu Ende war und sich die Blockbildung zwischen dem Westen und der Sowjetunion immer stärker abzeichnete, geriet UNRWA zwischen die Fronten.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Im März 1946 beschrieb Winston Churchill, der Großbritannien als Premierminister durch die Kriegsjahre geführt hatte, den eisernen Vorhang, der sich mitten in Europa herabgesenkt habe. Churchills Worte sollten berühmt werden und den Zuhörern dürfte schon damals klar gewesen sein, eine Hilfsorganisation, finanziert vor allem mit amerikanischem und britischem Steuergeld, würde nicht auf beiden Seiten dieses eisernen Vorhangs arbeiten können.
Und die Verantwortlichen von UNRWA haben überlegt, wie kann man den Geist und die Arbeit von UNRWA erhalten. Nämlich Menschen unabhängig von ihren politischen Lagern zu helfen und sie zu versorgen.
Zu den größten Nöten am Ende des Krieges gehörte der Hunger. Der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman hatte seine Bürger bereits dazu aufgerufen, auf einen gewissen Anteil an Weizen und Fett zu verzichten und mit Lebensmitteln äußerst sparsam zu sein, um hungernde Kriegsopfer in Europa zu versorgen. Außerdem holte er sich einen Mann an die Seite, der ursprünglich ein politischer Gegner gewesen war. Truman, der Demokrat, machte den früheren US-Präsidenten Herbert Hoover, einen Republikaner, zu seinem Sonderbeauftragten, um die weltweite Ernährungslage nach Kriegsende zu begutachten. Hoover war ein erfahrener Experte für dieses Thema. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatte er äußerst erfolgreich Lebensmittellieferungen nach Europa koordiniert. Truman schickte Hoover nun auf eine wochenlange beschwerliche Weltreise mit Stationen etwa in Paris, Tokio, Kairo, Prag und Caracas. Über seinen Halt in Warschau im April 1946 berichtete die von Amerikanern und Briten verantwortete Wochenschau Welt im Film.
Auf seiner Weltreise zur Prüfung der Ernährungslage traf der amerikanische Ex-Präsident Hoover in Warschau ein. Der Sonderbeauftragte Präsident Trumans besichtigte die völlig zerstörte Stadt. Die Notlage der Bevölkerung ist unbeschreiblich. Hier Besserung zu schaffen, ist eine der dringendsten, aber auch schwierigsten Aufgaben Hoovers.
Es gibt Bilder von Hoover umgeben von ausgehungerten Kindern, die nur Lumpen tragen, ringsherum Trümmer. Das Schicksal der Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg war ihm ein besonderes Anliegen. In einer seiner Reden beschrieb er den Hunger als apokalyptischen Reiter, der sich wie ein stiller Besucher neben jede besorgte Mutter setze.
Er bringt nicht nur Leid und Kummer, sondern auch Angst und Terror. Er hat mehr zerstörerische Kraft als ganze Armeen.
Hoover wusste, dass Hunger, Krankheiten und körperliche Ausgezehrtheit zu neuen politischen Problemen und Feindseligkeiten führen würden.
Wenn Europa eine Zukunft haben soll, muss diesen Kindern geholfen werden.
Mit seinem Einfluss war Hoover ein entscheidender Akteur bei der Gründung von UNICEF. Und es ist kein Zufall, dass einer seiner engsten Vertrauten, Maurice Pate, der erste Exekutivdirektor von UNICEF wurde. Die Nothilfeorganisation UNRWA ging in den 1945 gegründeten Vereinten Nationen auf. Dass UNICEF nun Geld und Ressourcen von UNRWA übernehmen konnte, war vor allem dem polnisch-französischen Arzt Ludwig Reichmann zu verdanken, der bereits UNRWA mit aufgebaut hatte und sich jetzt für die Kinderhilfe stark machte. Reichmann wird deshalb oft als eigentlicher Gründer von UNICEF bezeichnet. Das Wort Emergency, also Notfall im Namen von UNICEF, war wohl mitentscheidend für die Zustimmung zu der entsprechenden Resolution, denn es wurde damals nicht an eine dauerhafte Institution gedacht, sondern an eine kurzfristige Nothilfe für Kinder, bis sich Europa vom Zweiten Weltkrieg erholt hat. Es war also zunächst die Gründung eines Provisoriums.
UNICEF war ja erstmal einfach nur so ein Hilfsfonds, bei dem man auch gar nicht wusste, wie lange der eigentlich bestehen bleiben soll.
Anna Holzscheiter ist Professorin für internationale Politik an der Universität Dresden. Internationale Organisationen und Kinderrechte sind ihr Fachgebiet.
Ein Hilfsfonds, der sich um Kriegswaisen, vertriebene, kriegsversehrte Kinder in dem zerstörten Europa kümmern sollte.
Und das tat UNICEF. Mit Lebertran, Milch und warmer Kleidung. Auch in Deutschland. In weiten Teilen Europas hatte UNICEF seinen Auftrag bald erfüllt.
Und hat man gesagt, okay, in Europa hat sich die Situation jetzt verbessert. Dann schauen wir auch mal anderswo, in den Kolonien, auch in den Ex-Kolonien, gerade in Subsahara-Afrika, kümmern wir uns eben um Kinderarmut, um Kindersterblichkeit.
In dieser Zeit entwickelten sich die Vereinten Nationen und die Zahl der Mitgliedstaaten stieg. Und auf einmal waren da Länder politisch plötzlich vertreten, die sonst Kolonien waren. Und diese Staaten pochten auch mit Recht darauf, wir sind jetzt Nationen und wir müssen hier unsere Nationen aufbauen. Und das geht nur, wenn wir gesunde Kinder haben.
Ergänzt UNICEF-Sprecher Tarneden. So wandelten sich Anspruch und Auftrag von UNICEF. 1953 kam es zu einer Art zweiten Gründung.
Those in favor of the resolution, please raise their hands.
Die UN-Generalversammlung machte UNICEF zu einer dauerhaften Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Auch diesmal einstimmig.
The resolution is adopted unanimously. I congratulate the Assembly. I congratulate the Assembly on its unanimous support for the continuation of the United Nations Children's Fund.
Der Begriff Emergency, Notfall, wurde aus dem Namen herausgenommen, die Abkürzung aber beibehalten, denn sie war längst weltweit bekannt. UNICEF stand jetzt nicht mehr nur für Nothilfe, sondern wurde zu einer permanenten Entwicklungsorganisation mit Projekten in Afrika, Lateinamerika und Asien, bei Hungersnöten, in Krisen und Kriegen, nach Naturkatastrophen, mit Impfkampagnen, Latrinen und Brunnenbau, Nahrungsmittellieferungen. Hebammen wurden weitergebildet und mit Standardutensilien für die Geburtshilfe ausgestattet, ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die Kindersterblichkeit.
On behalf of the Nobel Committee, I have the honor to hand over to you the insignia of the Nobel Peace Prize.
1965 bekam das Kinderhilfswerk für seine Arbeit den Friedensnobelpreis. Der damalige Exekutivdirektor Henry Labuisse nahm die Auszeichnung entgegen.
One of the crucial factors in the progress of a country is the development of the child.
Einer der bedeutsamen Faktoren für den Fortschritt eines Landes ist die Entwicklung der Kinder. Sie sind die Erwachsenen von morgen, die zukünftigen Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler. Es ist eine wichtige Aufgabe, an der UNICEF sich beteiligt.
Diese Aufgabe aber hat sich seither stark gewandelt, auch weil sich die Vorstellung von Entwicklungshilfe verändert hat und weil es nicht mehr um generöses Mitgefühl geht, sondern um das Recht eines jeden Kindes auf Leben, Versorgung, Bildung und Schutz vor Gewalt. 1989 verabschiedete die UN-Vollversammlung die Kinderrechtskonvention, mit der ein historisch völlig neues Verständnis von Kindheit verbunden ist. Das einzige Land, das diesem Abkommen bislang nicht beigetreten ist, sind die USA. Hier gibt es unter anderem Befürchtungen, die amerikanische Souveränität und auch die elterlichen Entscheidungen könnten eingeschränkt werden. Für UNICEF jedenfalls war die Verabschiedung der Konvention damals ein Meilenstein, aber auch ein heißes Eisen. Die Politikwissenschaftlerin Anna Holzscheiter.
Als sie dann verabschiedet wurde, war UNICEF sehr ambivalent, auch während diese Konvention verhandelt wurde. Und natürlich auch deshalb, weil UNICEF eigentlich immer eine Organisation war, die sich sehr um jüngere Kinder gekümmert hat. Also vor allem so die Altersgruppe 0 bis 5, ja, also um Kindersterblichkeit, Grundimmunisierung, Durchfallerkrankungen, dann auch Müttergesundheit natürlich, also sagen der Start ins Leben. Und dann plötzlich klar war, da wird jetzt so eine Konvention verabschiedet, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, die zwischen 0 und 18 Jahre alt sind. Also für die UNICEF bedeutete das natürlich auch so ein ganz neues Mandat, zu sagen, okay, wir sind jetzt auch für Jugendliche zuständig und wir sind auch zuständig für sowas wie Partizipationsrechte.
Doch vor allem die Bedeutung dieser Mitsprache und Partizipationsrechte sei hoch umstritten gewesen.
Weil sehr, sehr viele Akteure in der UNICEF und auch um sie herum dann eben sagen, nein, sie soll sich auf diese operativen Tätigkeiten konzentrieren. Sie soll da vor allem dafür sorgen, dass Kinder so lange ihre Kindheit überleben, dass sie irgendwann auch junge Menschen werden, die diese Rechte tatsächlich auch wahrnehmen können.
Obendrein gäbe es in vielen Ländern unterschiedliche Vorstellungen von Kindheit und Kinderrechten, selbst wenn diese Staaten die Konvention offiziell ratifiziert haben.
Sowas wie gewaltfreie Erziehung, das sind alles so Elemente dieser Konvention, bei denen klar ist, wenn UNICEF da zu sehr sich das auf die Fahnen schreibt, dass es natürlich auch in den Ländern selber vielleicht Unverständnis hervorruft, dass Mitarbeiter im Feld mit diesen Normen überhaupt nichts anfangen können, dass die irgendwie kulturell nicht gut vermittelbar sind.
Die Kinderrechtskonvention hat UNICEF mehr und mehr auch zu einem politischen Akteur gemacht, der nicht nur Lebensmittel, Impfstoffe und Moskitonetze bereitstellt, sondern Partei ergreift für die Rechte von Kindern. Auch dort, wo Diktatoren an der Macht sind und Menschenrechte verletzt werden. Immer nach dem Leitbild, dass es keine feindlichen Kinder gibt. Aber manchmal müsse man dafür dem Teufel die Hand schütteln, sagt UNICEF-Sprecher Rudi Tarneden.
Die Organisation versucht, alle Menschen in allen politischen Lagern und Gruppierungen zu motivieren, den Kinderrechten zu helfen, sich dafür einzusetzen. Insofern ist die Organisation durch die Kinderrechtskonvention tatsächlich politischer geworden, weil sie auch viel stärker in die politischen Diskussionen in den Ländern eingreift. Also beispielsweise der Einsatz gegen Mädchenbeschneidung oder frühe Heirat.
15.000 Menschen arbeiten hauptamtlich für UNICEF. Die allermeisten von ihnen sind nationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwicklungs- und Schwellenländern. Allein im vergangenen Jahr hat UNICEF weltweit 5 Millionen akut mangelernährte Kinder unter 5 Jahren unterstützt, etwa mit hochkalorischer Erdnusspaste. In 143 Ländern hilft UNICEF derzeit bei der Wasser- und Sanitärversorgung. Millionen Mädchen und Jungen gehen mit den türkisfarbenen Rucksäcken mit UNICEF-Logo zur Schule, erhalten dort Bücher und Schreibutensilien vom Kinderhilfswerk. Auch in Deutschland ist UNICEF aktiv, etwa mit Projekten für Flüchtlingskinder. Finanziert wird all das aus freiwilligen Beiträgen der UN-Mitgliedstaaten, aus privaten Spenden und zu einem kleinen Teil aus dem traditionellen Grußkartenverkauf. 2020 lagen die UNICEF-Einnahmen bei 7,5 Milliarden US-Dollar. Die Bundesrepublik war mit 744 Millionen der zweitgrößte Geber nach den USA. Beim Werben um Spendengelder setzt das Kinderhilfswerk seit Jahrzehnten auch auf prominente Gesichter, die UNICEF-Botschafter. Der erste von ihnen war 1954 der US-amerikanische Komiker und Hollywood-Star Danny Kaye. UNICEFs erster Exekutivdirektor Maurice Pate hatte im Flugzeug neben ihm gesessen und ihn für die Sache gewonnen. Danny Kaye reiste im UNICEF-Auftrag in die ärmsten Länder der Welt, von Fernsehkameras begleitet. Er ging zu Kindern, die an Tuberkulose oder Himbeerpocken litten, unterstützte UNICEF-Impfaktionen in Indien, besuchte Waisenhäuser in Japan.
Der Glamour-Faktor, in Anführungsstrichen, spielt in einer Welt, wo es darum geht, um Aufmerksamkeit zu konkurrieren, schon eine große Rolle,
erklärt Rudi Tarneden. Für den Glamour-Faktor sorgten im UNICEF-Auftrag noch viele weitere Prominente. Die Schauspieler Peter Ustinov, Audrey Hepburn oder Roger Moore zum Beispiel, der Fußballer David Beckham. Astronaut Alexander Gerst meldete sich als UNICEF-Botschafter von der Internationalen Raumstation.
Mein Traum hier oben auf der Internationalen Raumstation ist es, dass wir alle zusammen den Planeten Erde zu einem besseren Ort für Kinder machen.
UNICEF in Deutschland wurde 2007 und 2008 von einer öffentlich ausgetragenen Führungskrise erschüttert. Viele der Vorwürfe, die damals erhoben wurden, stellten sich später zwar als falsch oder aufgebauscht heraus, doch zeigten sich Mängel bei der Transparenz. Das hat sich geändert. Die Organisation wurde zwischenzeitlich sogar für ihre vorbildliche Finanzberichterstattung ausgezeichnet. Doch es dauerte eine Zeit, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen.
Wir haben massive Anstrengungen in Transparenz unternommen und versuchen auch heute aus dieser Krise zu lernen.
Die Erfolge des Kinderhilfswerks in aller Welt sind unbestritten. Die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen, ebenso die Kinderarbeit. Es gehen heute mehr Kinder zur Schule als je zuvor. Zugleich sind aber auch so viele Kinder auf der Flucht wie nie zuvor. Immer mehr Mädchen und Jungen leben in fragilen Staaten, in permanenten Konflikten. Rund 300 Nothilfeeinsätze zählte UNICEF zuletzt jedes Jahr, aktuell etwa in Syrien und im Jemen. Die größte Krise aber seit UNICEF-Gründung ist die Corona-Pandemie. Weltweit seien 100 Millionen Mädchen und Jungen zusätzlich in Armut gerutscht, so das Hilfswerk. Auch nach 75 Jahren bleibt für UNICEF also viel zu tun.
Wir müssen aufpassen, dass die Fortschritte, die für Kinderrechte erzielt wurden, nicht wieder verloren gehen.
Das war der Hintergrund. Vom Provisorium zum Profi. Vor 75 Jahren Gründung des Kinderhilfswerks UNICEF. Eine Sendung von Monika Dietrich. Redaktion Katharina Peetz.